Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind inmitten der Sommerferien und der Sommer ist zurück in Bremen, ne? Wir merken es nach einer Woche der Abkühlung. Einige sind im Urlaub, auf Jugendfreizeit in Norwegen. Es gibt Umzüge. Es gibt die von euch, die die Stellung halten müssen, weil die Kollegen weg sind im Urlaub. Also es gibt gute Gründe, um nicht hier zu sein, aber ihr seid hier. Und das ist eine richtig gute Entscheidung und ich freue mich, dass ihr gesagt habt, ich möchte nicht verpassen, was Gott heute durch diesen Gottesdienst in unserer Mitte wirken möchte und vielleicht auch zu dir ganz persönlich sprechen möchte. Das ist mein Gebet heute. In den Sommerferien haben wir als Pastoren freie Themenwahl und es gibt ja so Prediger, die dann über ihre Lieblingsthemen predigen. Die habe ich auch, aber nicht immer dient man damit der Gemeinde, ne? Und ich habe auf dem Herzen in diesem Sommer über grundlegende Themen zu sprechen, die, ich glaube, wichtige Themen des Lebens und des Glaubens sind. Und vor 2 Wochen habe ich darüber gepredigt, warum eigentlich Bibel lesen. So etwas ganz Grundlegendes, weil ich das Gefühl hatte, hey, das ist dran. Und heute soll es um Freundschaft gehen. Freunde fürs Leben. In der Bibel finden wir Worte des Lebens. Worte, die wahr sind, die uns Orientierung geben. Aber wir brauchen auch Menschen, mit denen wir gemeinsam dieses Leben bestreiten können. Deshalb möchte ich dir zu Beginn zu diesem Thema der Freundschaft einige Fragen stellen. Hey, wie viele Menschen gibt es in deinem Leben, die du nachts um 2 Uhr anrufen könntest? Wie viele Menschen wissen nicht nur, was du arbeitest, was du am Wochenende gemacht hast, was deine Hobbys sind und so weiter, sondern auch, was dir Angst macht, was deine Sorgen sind, womit du gerade kämpfst und wonach du dich in deinem tiefsten Herzen sehnst? Wer darf dir etwas sagen, auch wenn du es nicht hören möchtest? Überleg mal einen Moment. Wie viele Menschen davon hast du in deinem Leben? Vielleicht bist du noch am Grübeln. Guckst so ein bisschen nach links, nach rechts und überlegst dir, ob du die Person mal um 2 Uhr nachts anrufst, um das mal auszuprobieren, ob das schon Freundschaft ist. Hey, wir leben in einer Zeit, in der es so leicht ist, miteinander verbunden zu sein, ne? Wir können uns jederzeit Nachrichten schreiben und tun das auch, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Bilder schicken, Videos. Wir können verfolgen, was die anderen machen. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, weil du immer wieder auch hineinschaust, das Gefühl, ganz viel über andere zu wissen, aber keiner weiß wirklich was über dich. Keiner weiß wirklich, wie es dir geht, während du siehst, wie es den anderen vermeintlich geht. Denn Erreichbarkeit ist noch keine Nähe. Chatten, miteinander Nachrichten schreiben, ist noch keine Gemeinschaft. Ein Kontakt oder ein Follower ist noch kein Freund. Es gibt einen bekannten Autor, den kennt ihr sicherlich, C.S. Lewis, der schreibt über Freundschaft in seinem Buch Die 4 Lieben Folgendes. Freundschaft ist unnötig wie die Philosophie, wie die Kunst, wie das Universum selbst. Sie hat keinen Überlebenswert. Vielmehr gehört sie zu den Dingen, die dem Überleben Wert verleihen. Hey, wir können irgendwie ohne Freundschaft funktionieren. Aber ohne Freundschaft können wir nicht wirklich erfüllt leben. Und wenn wir Freundschaft nicht haben, dann geht's uns nicht gut. Und das zeigt auch eine von vielen repräsentativen Umfragen. Ich habe euch eine mitgebracht von der Bertelsmann Stiftung unter 2500 jungen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren. Und diese Umfrage hat 2024 ergeben, 46% von ihnen fühlen sich einsam oder sogar sehr einsam. Wir reden häufig über ältere Menschen, die sich einsam fühlen, aber hier geht es um 16- bis 30-jährige junge Menschen. Anfang Mai erschien im Weserkurier ein Artikel mit der Überschrift, warum sich so viele junge Bremerinnen und Bremer einsam fühlen. Da berichtet die Professorin Sonja Lipke, 20-30% der jungen Menschen in Bremen fühlen sich einsam, unter den Studenten sogar bis zu 50%. Und es gab dazu einen Folgeartikel, den ich dann auch gelesen habe, und es hat mich bewegt, diese Geschichte dieses jungen David. Ihr seht den da mit dem schwarzen Poloshirt. Er kommt aus Österreich, ist nach Bremen gezogen vor einem Jahr. Er arbeitet, er geht ins Fitnessstudio, er lebt in einer Wohngemeinschaft, er hat eine Freundin, deshalb ist er nach Bremen gezogen, und er beschreibt sich selbst als offen und kommunikativ. Und trotzdem fällt es ihm schwer, Freunde zu finden, obwohl er schon alles probiert hat. An freien Tagen, kann man nachlesen in dem Interview, sitzt er allein in seinem Zimmer. Und in dem Interview sagt er, was macht man mit seiner Freizeit, wenn man niemanden hat? Man sitzt zu Hause am PC, liegt im Bett, guckt aufs Handy. Das kickt die Stimmung richtig. Und er beschreibt, er hat alles versucht. Apps, in Kontakt zu kommen irgendwie. Er geht jeden Abend nach der Arbeit oder dem Fitnessstudio in ein Lokal in Bremen und setzt sich irgendwo dazu oder versucht es. Und er sagt, nach einem Jahr, kein Erfolg. Er sagt, ich habe alles versucht, um Anschluss zu finden, und ist nicht geschafft. Man fühlt sich ziemlich allein, wenn man keine Möglichkeit hat, mit anderen etwas zu machen. Und das mit 19 Jahren. Und dann beschreibt er zum Schluss dieses Interviews, wonach er sich sehnt. Und da sagt dieser David, mir würden ja schon 2-3 Leute reichen, denen man vertrauen kann, mit denen man über alles reden kann. 2-3 Menschen. Nicht 100 Kontakte, ne? Nicht überall eingeladen sein, darum geht's ihm gar nicht. 2-3 Menschen, mit denen man das Leben teilen kann. Und als ich das gelesen habe, hat mich das berührt, weil ich dachte, ein junger, offener, kommunikativer, 19-jähriger Mann, der das berichtet, der sagt, ich finde keinen Anschluss. Und ich habe mir vorgestellt, wie schön wäre das, ich habe fast so sagen wollen, komm, gib mir den Kontakt, wie schön wäre es, wenn der hierher käme, ne? Zu uns in die Gemeinde. Und wenn der hier Anschluss finden würde, wenn er käme und da wären Menschen, die ihn wahrnehmen, die ihn einladen und die ihm nicht das Gefühl geben, wir haben schon unseren Freundeskreis hier. Für dich ist hier leider kein Platz mehr. Wir sind hier zusammen in diesem Gottesdienstraum, aber wisst ihr, Gemeinde ist nicht automatisch Gemeinschaft, weil viele Menschen im selben Raum sitzen. Gemeinschaft entsteht nur, wenn Menschen einander wahrnehmen und Platz füreinander schaffen. Bist du bereit, einen Stuhl dazuzustellen? Freundschaft fällt uns heute schwer. Und ich habe mal 4 Gründe euch mitgebracht, warum Freundschaft eigentlich so schwer fällt in unserer Zeit. Und ihr werdet viele von diesen Gründen nachvollziehen können oder werdet sagen, ja, die kenne ich alle, aber trotzdem bringe ich sie uns, damit wir auf einem Stand sind. Das erste ist Geschäftigkeit. Unsere Kalender sind so voll, dass Freundschaft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Freundschaft ist manchmal so dieser Luxus, den man sich eigentlich gar nicht leisten kann, weil man die Zeit dafür nicht hat. Nur wenn alles erledigt ist, hat man noch Zeit für die Freunde, aber wann ist jemals alles erledigt, ne? Technologie. Wir nutzen digitale Kommunikation und sie hilft uns, Kontakte aufrechtzuerhalten, aber sie kann uns auch das Gefühl geben, dass wir mit anderen verbunden sind, obwohl wir einander kaum wirklich begegnen. ich weiß, was du gepostet hast, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Das dritte ist Mobilität. Menschen ziehen häufiger um als früher, wechseln den Beruf häufiger, Partnerschaften, Gemeinden werden ausgewechselt, Freundschaften unterbrochen und dann beginnt die Suche von vorn. Ne? Neuer Ort, neues Spiel, neues Glück. Und das vierte ist soziale Unsicherheit. Viele von uns sehen sich nach tiefen Beziehungen, aber wir wissen nicht, wie mache ich das? Wie fange ich an? Wir haben Angst, abgelehnt zu werden. Jeder von uns hat Angst, abgelehnt zu werden. Wir wollen nicht aufdringlich sein. Wir wollen aber auch nicht zu viele von uns preisgeben und uns verletzlich machen. Und wir fragen uns immer wieder ganz praktisch, wie komme ich von einem Gespräch, vielleicht kennst du das nachher im Café, wie komme ich von einem Gespräch über das Wetter und die Arbeit zu einem Gespräch darüber, wie es mir eigentlich wirklich geht? Wie geht das? Das, was uns, glaube ich, nicht fehlt, ist die Sehnsucht nach Freundschaft. Aber der Mut, diesen Schritt zu gehen, vielleicht aus diesem Smalltalk im Café auszubrechen, um ein wirkliches Gespräch zu führen, der fehlt uns häufig. Aber wir brauchen einander, wir brauchen Freundschaften. Und die Bibel, die beschreibt ganz praktisch, warum wir andere Menschen brauchen. In Prediger 4, 9 und 10, da heißt es, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht ist der dann, der allein ist und stürzt und keiner ist da, der ihm wieder aufhilft. Die Bibel ist da ganz praktisch und benennt, warum wir einander brauchen. Freunde bewahren uns zwar nicht vor jedem Fall, aber sie können dafür sorgen, dass wir nicht alleine liegen bleiben. Und damit möchte ich, an diesem Punkt möchte ich tiefer einsteigen in das, was die Bibel sagt über Freundschaft. Und ich hoffe, ihr seid dabei, ja, auch wenn es warm ist. Wir steigen ein und wenn wir ins Alte Testament gehen, dann ist das Wort Freund oder Freundschaft, wenn wir das suchen, dann begegnet uns häufig das hebräische Wort Rea. Und dieses Wort kann je nach Kontext entweder den Nächsten bedeuten oder einen Mitmenschen oder einen Gefährten oder einen engen Freund. Das hängt vom Kontext ab. Und dieses breite Bedeutungsspektrum dieses Wortes im Alten Testament, das deutet an, in der Bibel beginnt Freundschaft nicht automatisch bei Sympathie. Sondern der Nächste ist zunächst der Mensch, den Gott in meine Nähe gestellt hat. Und das beschreibt dieses Wort im Alten Testament. Und da merken wir schon einen ersten Unterschied zu dem, wie wir denken. Denn wir fragen ja oft, passt der zu mir? Passt die zu mir? Und die Bibel fragt zuerst, wen hat Gott in deine Nähe gestellt? Das ist ein völlig anderer Ansatz. Im Alten Testament ist es so beschrieben, im Neuen Testament wird es noch etwas deutlicher, weil das Neue Testament im Griechischen noch stärker unterscheidet zwischen dem Nächsten und Freunden. Das griechische Wort plesion, das beschreibt Menschen, die mir am nächsten sind. So ähnlich wie im Alten Testament. Das Wort philos aber, das bezeichnet einen Freund, der von mir geliebt ist und mit dem ich persönlich mich verbunden fühle. Und wenn wir diese beiden Perspektiven zusammenstecken, dann merken wir, wie die sich ergänzen. Das Alttestamentliche, wo wir merken, Nähe schafft Gelegenheit für Freundschaft. Und der neutestamentliche Blick, dass Liebe, Vertrauen und Verlässlichkeit dann aus dieser Nähe auch eine tiefe Freundschaft machen. Und so geht das dann zusammen. Und es gibt vier Kennzeichen biblischer Freundschaft. Wenn wir diese Perspektive anwenden auf die Bibel, die uns helfen zu verstehen, wie definiert oder was kennzeichnet eigentlich aus der Sicht Gottes Freundschaft. Und diese vier Kennzeichen habe ich euch mitgebracht und dafür gehen wir in das Buch der Sprüche. Das erste Kennzeichen ist, ein Freund bleibt. In Sprüche 17, Vers 17, da heißt es, ein Freund steht immer zu dir. Ein wahrer Bruder ist er in der Not. Ein wahrer Freund steht immer zu dir. Und jetzt magst du vielleicht denken, warte mal, immer zu jemandem zu stehen, das ist ja gar nicht zu schaffen. Ich kann ja gar nicht rund um die Uhr verfügbar sein für jemanden. Aber das hier ist auch gar nicht so gemeint, weil wir haben unsere Grenzen, das ist klar. Was hier aber gemeint ist, ist, dass sich Freundschaft nicht nur darin zeigt, mit wem ich lachen kann, mit wem ich feiern kann, sondern auch, wer ist nicht sofort weg, wenn das Leben mal schwierig ist. Wer bleibt? Ein Freund bleibt. Das zweite Kennzeichen biblischer Freundschaft ist, ein Freund sagt die Wahrheit. Ein Freund sagt die Wahrheit. In Sprüche 27,6, da heißt es, ein Freund meint es ehrlich, auch wenn er einem wehtut. Aber die überschwänglichen Küsse eines Feindes sind verlogen. Ein Freund sagt uns Worte, die können uns treffen wie Schläge. Interessanterweise, die Lutherbibel schreibt das sogar so. Da steht so sinngemäß, ein guter Freund schlägt uns. Ja? Macht es bitte nicht. Ne? Aber Worte, die uns treffen können wie Schläge, weil sie uns nicht schmeicheln, so wie Menschen uns häufig schmeicheln, sondern weil sie es gut mit uns meinen. Und trotzdem tut es weh. Ein Freund liebt uns genug, um uns zu sagen, ich glaube, du läufst da gerade gegen die Wand. Ich glaube, du setzt deine Beziehung gerade in den Sand. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen. Ein Freund sagt die Wahrheit. Das dritte, ein Freund hört zu und berät. In Sprüche 27,9 heißt es, Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Aber noch wohltuender ist ein Freund, der einen guten Rat gibt. Guter Rat beginnt meistens mit Zuhören. Aber ein Freund hört nicht nur zu und nickt und bejaht alles, was du sagst, sondern er hakt nach. Er widerspricht auch. Er eröffnet uns eine neue Perspektive. Ein Freund, der hilft mir klarer zu sehen, ohne dass er mein Problem lösen muss. Aber er hält mir den Spiegel vor. Und gib mir Rat. Und das vierte, ein Freund steht näher als viele Bekannte. In Sprüche 18, Vers 24 heißt es, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Die Bibel misst Freundschaft nach anderen Algorithmen als das soziale Medien tun. Nicht nach der Anzahl von Kontakten, sondern nach der Tiefe einer Beziehung. Du brauchst nicht 10 Menschen, denen du alles erzählen kannst. Biblische Freundschaft zielt nicht auf maximale Reichweite, sondern auf eine tiefe Vertrautheit. Und sei das nur mit 2 Personen. 4 Kennzeichen biblischer Freundschaft. Und bevor du jetzt losgehst, jemanden zu finden, der genau diese 4 Kennzeichen trägt, ein wichtiger Hinweis. Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit. Ne? Sie lebt davon, dass beide zuhören, dass beide sich öffnen, dass beide bereit sind zu geben und zu empfangen. Ein Freund ist kein Mensch, bei dem ich mein Leben ablade. Ein Freund ist ein Mensch, mit dem ich mein Leben teile. Und das ist ein Unterschied. Wie entsteht Freundschaft? Wie wächst Freundschaft? Viele Menschen sehen sich danach, das haben wir schon beschrieben, und warten darauf, dass jemand auf sie zukommt, aber so entsteht nicht Freundschaft. Freundschaft beginnt nicht damit, dass ich den richtigen Menschen finde, sondern ich muss selbst die Initiative ergreifen. Ich muss selbst der Mensch werden, dem ein anderer vertrauen kann. Das ist das Erste. Und das nächste ist, Freundschaft braucht Zeit und Rhythmus. Tiefe Beziehungen, die entstehen selten durch ein einziges außergewöhnliches Gespräch, sondern durch viele ganz gewöhnliche Begegnungen. Gemeinsam essen, reden, lachen, ganz praktisch helfen beim Umzug, beten und wieder an das letzte Gespräch anknüpfen. Und das Ganze immer und immer wieder. So wächst Beziehung. Dabei ersetzen WhatsApp-Nachrichten nicht die körperliche Anwesenheit. Freundschaft wächst nicht, wenn man sich nur schreibt. Freundschaft wächst, wenn du beieinander sitzt. Es braucht den Blickkontakt. Es braucht manchmal dieses Schweigen und du sitzt einfach nur da und hältst den Moment aus. Es braucht das Spüren, dass der andere gerade nervös ist. Und du merkst das, weil du neben ihm sitzt, neben ihr sitzt. Eine Freundschaft wächst nur dann in die Tiefe, wenn irgendwann dann auch ehrliche Sätze möglich sind. So entsteht Tiefe, wenn du irgendwann sagen kannst, mir geht's gerade nicht gut. Wenn du irgendwann sagen kannst, ich weiß nicht weiter, ich brauche Gebet. Wenn du das sagen kannst irgendwann, dann führt es eure Beziehung auf eine andere Ebene. So wächst Freundschaft. Und ich dachte mir, ich hole mal einen Freund nach vorne. Ich hole mal einen meiner Freunde nach vorne, mit dem ich vieles davon schon so genau so erleben darf. Und dafür bauen wir hier ein bisschen um. Und der liebe Chris Lass, der darf einmal nach vorne kommen, während wir hier so das Wohnzimmer einrichten. Denn ein gutes Gespräch braucht auch Atmosphäre, ne? Guck mal, das tue ich alles dafür, dass du dich öffnen kannst. Herr Chris, wir haben dich gerade gehört hier im Lobpreis und wir kennen uns seit der Jugend hier aus der Matthäusgemeinde, Jutreff. Kann ich nur sagen, beste Zeit. Ich war zwar nur anderthalb Jahre im Jutreff, aber beste Zeit meines Lebens. Und aus dieser Zeit haben wir eine Gruppe von 10 Männern ungefähr. Einmal im Jahr fahren wir für ein Wochenende weg und machen, was Männer so machen, wenn sie für ein Wochenende wegfahren.
Beten, singen.
Beten und singen, genau. Und du hast mal gesagt, dieses Wochenende ist mir heilig. Also wir saßen zusammen, haben den Termin gesucht fürs nächste Jahr und die ersten fingen an mit irgendwelchen Ausreden und du hast gesagt, Jungs, so nicht. Dieses Wochenende ist mir heilig. Warum ist dir diese gemeinsame Zeit so wichtig?
Mein Papa hat mal gesagt, der lebt leider nicht mehr, dass Freundschaften was ganz Besonderes sind und je älter man wird, desto weniger hat man davon, weil man andere Verantwortung hat, Beruf, Familie und so. Und das ist bei mir hängen geblieben und irgendwann habe ich gemerkt, das ist vielleicht nur die halbe Wahrheit, weil man muss halt was dafür tun. Die nehmen sozusagen ab über das Leben, wenn man nichts tut, weil als Kind muss man nichts tun, um Freunde zu gewinnen. Und je länger man Freundschaften hat, desto mehr mag man diese Menschen. Und ich denke immer, ich bin jetzt 42. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Männerwochenende in der vollen Konstellation so erleben darf. Irgendwann wird der Moment kommen, wo einer vielleicht für immer fehlt. Oder irgendwas ist, warum es dann mal wieder nicht geht. Und deswegen sage ich, ich finde das ganz, ganz wertvoll und wichtig. Es begrenzt halt.
Und ihr müsst wissen, du bist jemand, der am Wochenende arbeitet. Ne? Also für ja. dich kostet das im wahrsten Sinne des Wortes etwas, dann auch dieses Wochenende freizuhalten. Herr Chris, was macht für dich einen guten Freund aus?
Oh, das ist eine schwere Frage. Aber ich würde sagen, ich habe großes Glück gehabt in den ersten 10 Jahren meiner Schulzeit. Da hatte ich immer Freunde, war immer der Typ, der sich eher gefühlt, wenn es einen Außenseiter gab, auch mal um die gekümmert hat, weil ich merkte, das sind eigentlich meistens immer nette Leute gewesen. Und in der 11., 12., 13. Klasse war ich der Außenseiter. Und ich hatte zum Glück Freunde. Und irgendwann habe ich gecheckt, ich bin ja nur Außenseiter bei den Idioten. Ich habe ja meine Freunde, ich habe ja meine Hood, meinen Raum, wo ich sicher bin. Und da habe ich gemerkt, Freundschaften sind einfach unfassbar wertvoll. Und ich habe auch als Jugendlicher die eine oder andere Krise gehabt und habe viel mit Freunden gesprochen. Und mit Freunden kannst du einfach ehrlich sein. Du kannst ihnen sagen, wenn du traurig bist, wenn du glücklich bist. Man kann sich beleidigen auf eine lustige Art und Weise, wie das nur unter Freundschaften geht. Man kann sich hochnehmen, man kann lachen miteinander und man kann sich auch trösten. Also ich finde, Freundschaften ist neben Familie wahrscheinlich mit das Wertvollste, was man hat im Leben.
Auf jeden Fall. Und wir kennen uns nun schon länger und die aus der Männergruppe, die wir kennen uns, ja, was ist das, 20 Jahre schon, ne?
Ja, mindestens, eher noch länger.
Und ich meine, klar, ne, jeder von uns ist irgendwie weggezogen und wir sind durch verschiedene Lebensphasen gegangen. Was meinst du, hat dazu beigetragen, dass diese Freundschaften sich trotzdem über die vielen Jahre gehalten haben?
Also ich glaube, wir haben natürlich ein großes Glück, dass wir ein gemeinsames Fundament haben und uns immer mal wieder sehen. Spätestens an Weihnachten kommen die Vögel von ganz weit hier auch wieder reingeflogen. Ich glaube, wir haben etwas, weil wir uns länger kennen, hat man diesen Schatz der Erinnerung. Und das bringt dann irgendwie immer wieder zusammen, finde ich. Und ich glaube, dass ehrlicherweise die Männerwochenenden essentiell wichtig sind. Wenn wir die nicht hätten, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir sind miteinander. Weil wir in diesen Wochenenden Sachen machen, die Männer machen. Aber wir machen eben auch, dass wir zusammensitzen und wir darüber reden, wie geht's uns in der Ehe, in der Familie. Und manchmal kommt dann einer und haut was raus, wo alle denken, oh krass. Und dann ist er nicht mehr alleine damit. Und dann beten wir füreinander, ermutigen uns. Und im Jahr später fragen wir oder auch zwischendurch natürlich, ey, wie geht's dir? Und dadurch knüpfen wir auch ganz tief immer wieder an miteinander. Und ich glaube, beides braucht es. Fußball gucken, Witze erzählen, die man erst ab einem gewissen Alter erzählt, aber auch beten miteinander.
Absolut. Was meinst du, ist das Geheimnis davon? Wie schafft man es, dass man eben nicht nur an der Oberfläche bleibt? Weil viele bleiben ja an der Oberfläche oder man führt ganz viel Smalltalk. Es ist ja auch nicht einfach, auf so eine Ebene zu kommen. Was spielt da eine Rolle für dich? Ist das einfach nur, ich werde auf einmal ehrlich und durchbreche das? Oder ist das der Glaube, den du eben beschrieben hast, als unser Fundament? Ist das Beten? Was ist das, was uns hilft, von dieser Oberflächlichkeit wegzukommen?
Ich glaube, es ist schon auch eine Entscheidung. Man muss halt, also wir kennen das ja, können ja jetzt nur, ich bin ja kein Doktor in dieser Thematik. Ich weiß ja nur, wenn wir da sitzen, sagen wir halt, morgens machen wir zusammen, nach dem Frühstück setzen wir uns alle zusammen und dann erzählen wir, wie es uns geht und dann lesen wir einen Bibelvers dazu. Und nun habe ich auch das Glück und Pech, dass einige meiner Freunde Pastoren sind und dann ist eh schnell die Bibel auf dem Tisch und das ist halt ein großes Geschenk. Also ich würde sagen, man muss das entscheiden, man muss das machen und manchmal fühlt man sich ja mehr danach und manchmal fühlt man sich vielleicht gerade nicht so sehr danach und dann ist es extrem wertvoll, wenn einer in der Gruppe sagt, Jungs, wir machen das jetzt und dann merkt man danach, boah, das war richtig, richtig gut.
Witzigerweise ist derjenige, der dafür sorgt, sind gar nicht die Pastoren, die damit fahren, sondern André Mack, der da hinten sitzt.
Ja, der auch, ja, das
stimmt. Der nämlich wirklich derjenige ist, der dann immer, der so eine innere Uhr hat und irgendwann sagt, jetzt Jungs, Bibel auf den Tisch und dann kommen wir zusammen.
Ja, der hat auch andere innere Uhren noch, die dann aber auch ausschlagen, aber das auch, ja.
Genau. Aber solche Leute braucht's. Hey, was würdest du jemandem sagen, der jetzt hier sitzt und vielleicht denkt, so eine Freundschaft habe ich nicht? Was könnte ein guter erster Schritt sein?
Also du hast ja, ich oute dich jetzt mal, du hast mir diese Fragen ja vorher geschickt, damit ich nichts Dummes sage. Und als ich die Frage gelesen habe, habe ich gedacht, boah, das ist echt eine wichtige und Frage. Also man sieht das ja, dass Menschen damit Probleme haben. Ich glaube, dass tatsächlich ein Riesensegen daran liegt, wie in vielen Dingen im Leben, je älter ich werde, merke ich, du musst erst investieren, bevor du Früchte kriegst. Ich bin Freiberufler, ich habe lernen müssen, du musst daran glauben, dass das kommt, bevor das da ist. Und ich glaube, bei Freundschaften ist das genauso. Du musst also, glaube ich, den Popo hochkriegen, auf Menschen zugehen und in die hinein investieren. Und dann wirst du erst danach merken, ist das jemand, der auch bereit ist, zurück zu investieren. Und ich glaube wirklich, wohl dem, der eine Gemeinde oder Kirche oder sowas hat, wo Menschen sind, die auch daran interessiert sind, ein bisschen tiefer zu gehen. Also wenn du halt im Weserstadion stehst, wird das sicherlich schwerer, eine tiefe Freundschaft mit dem Typen links neben dir zu entwickeln, als wenn du dich irgendwo hinbewegst, wo du weißt, dass Menschen sind, die über das Leben nachdenken und bereit sind, in Beziehungen zu gehen. Und dann auch, ich finde immer ehrlich sein gut, wenn man Leute mag, zu sagen, hey, du bist echt ein geiler Typ, ich will gerne tiefer mit dir befreundet. Wenn du Bock hast, lass uns doch mal regelmäßiger treffen. Ich glaube, da sind wir Männer manchmal nicht so gut, Sachen auch zu sagen. Und ich glaube, das ist eigentlich voll schön ist. Also ich werde nie vergessen, einer von unseren Jungs hat mir mal am Geburtstag eine bestimmt 15-minütige WhatsApp geschickt, in der er mir, die habe ich gespeichert, in der er mir gesagt hat, warum er mich so toll findet. Es war so ein gelesener Liebesbrief sozusagen. Und das hat mich so berührt und so froh gemacht. Und natürlich, wenn dir jemand so etwas sagt, dann vertieft es auch die Beziehung zu der Person. Ich habe natürlich eine 20-minütige Erwiderung formuliert.
Hey, vielen Dank. Das war so konkret, wie es geht. Danke, Chris, dass du dich den Fragen gestellt hast.
Du hast nicht bereut, ja, muss ich sagen.
Habe ich nicht bereut. Danke für deine Freundschaft und einen Applaus einmal für Chris. Freundschaft. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt darauf eingehen, geistliche Freundschaft. Wie kann das gehen? Und dann auch nochmal über Jesus sprechen, der uns seine Freunde nennt, aber das mache ich gleich. Hey, solche Freundschaften, kann ich euch sagen, wie mit Christ, sind ein Geschenk. Viele Pastoren haben gar keine Freunde. Das ist tatsächlich nicht ungewöhnlich, weil man immer wieder in diesen Rollenkonflikt kommt. Deswegen bin ich dankbar dafür, dass ich solche Freunde habe. Aber ihr habt gehört, solche Freundschaften entstehen nicht zufällig. Sie wachsen, weil sich jemand, der am Wochenende sozusagen eigentlich Geld verdienen muss, die Zeit frei hält. Sie entstehen, weil Initiative ergriffen wird, weil einer sich öffnet und weil man einander nicht aus dem Blick verliert, auch wenn man wegzieht, zurückzieht, Kinder bekommt, wie auch immer, krank wird. So entstehen solche Freundschaften. Und für uns Christen, und das hat Christ eben betont, kommt noch was dazu, wir haben eine gemeinsame Mitte. Und wir haben nicht nur eine gemeinsame Mitte, sondern auch eine gemeinsame Richtung. Geistliche Freunde gehen nicht nur deshalb miteinander durchs Leben, sondern sie wollen gemeinsam auf Jesus zugehen und mit ihm am Ziel ankommen. Das ist geistliche Freundschaft. Die christliche Bloggerin und Buchautorin Christina Fox, die hat einmal geschrieben, die besten Freunde sind diejenigen, denen deine Ewigkeit am wichtigsten ist. Geistliche Freundschaft geschieht, wenn wir nicht nur über Arbeit, Familie, Urlaub und Alltag sprechen, sondern auch fragen, wie ist es bestellt um deine Ewigkeit? Wie geht's dir mit Gott? Was beschäftigt dich in deinem Glauben? Wo fällt es dir schwer, ihm zu vertrauen? Wofür darf ich beten? Und im Hebräer 3, Vers 13, da heißt es, ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Wir brauchen Menschen, die uns ermahnen und ermutigen, nicht irgendwann einmal in unserem Leben, sondern immer wieder. Und wir brauchen sie jetzt, weil noch gilt heute, noch spricht Gott heute und wir können einander helfen zu verstehen, was er uns sagen möchte. Wir brauchen Menschen, die uns daran erinnern, was wahr ist in einer Zeit, wo Wahrheit flexibel ist und es alternative Wahrheiten gibt, in Anführungsstrichen. Wir brauchen Menschen, die sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Oder du musst diese Entscheidung nicht aus Angst treffen. Jesus ist mit dir. Oder das, was du gerade tust, das wird dich wegbringen von ihm. Oder auch, du musst deine Schuld nicht verstecken. Bring sie, Jesus. Lass uns sie gemeinsam Jesus bringen. Manchmal hilft der Glaube eines Freundes, wenn mein eigener Glaube gerade schwach ist. Und das gilt auch für Pastoren, ne? Ich habe Christ insbesondere jetzt in diesem letzten halben Jahr, haben wir uns häufiger getroffen, weil ich manches Mal gedacht habe, wie wird das hier mit der Gemeinde? Fusion, Gottesdienstveränderung, Pfarrerwechsel. Und da war ich froh, dass ich ihn kontaktieren konnte und sagen konnte, wir müssen einmal raus. Wir müssen einmal ausbrechen ein Stück weit und du musst mir einmal Glauben zusprechen. Geistliche Freunde beten füreinander. Anstatt nur ich bete für dich zu sagen, das ist ja so eine Abschiedsformel gewesen, geworden für uns, die wir manchmal so Leuten hinterherrufen, direkt miteinander zu beten. Und dann auch später nachzufragen, was ist eigentlich geworden? Hat Gott Gebet erhört? Geistliche Freunde lösen nicht alle Probleme, aber sie helfen einander in den Problemen nicht wegzulaufen, insbesondere nicht von Jesus wegzulaufen. Aber selbst die besten menschlichen Freunde stoßen an Grenzen. Das ist normal. Sie können nicht immer da sein. Ihr habt es gehört, einmal im Jahr treffen wir uns und das ist so kostbar. Aber teilweise schaffen wir es nicht häufiger als einmal im Jahr. Menschliche Freunde verstehen uns auch nicht immer. Ich kann in diese Zeit, die wir auf dem Männerwochenende verbringen, ich kann nur bestimmte Dinge da reinpacken und manches ploppt dann zwei Wochen später auf und es fehlt die Zeit. Es fehlt das Verständnis vielleicht manchmal auch. Menschen ziehen weg, vielleicht hast du das auch erlebt, Beziehungen verändern sich, Freundschaften zerbrechen und deshalb führt uns die Bibel zu einer Freundschaft, die tiefer reicht als jede menschliche Freundschaft. Jesus nennt uns seine Freunde. Am Abend vor seinem Tod sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen und er weiß, dass einer ihn verraten wird, Petrus ihn verleugnen wird und die anderen fliehen werden. Das weiß er schon. Und trotzdem sitzt er mit seinen Freunden zusammen. Und in dieser Nacht sagt Jesus, und das haben wir gehört in dem Predigttext für heute, Johannes 15, Vers 13, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und dann sagt er, ihr seid meine Freunde. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, nicht gewählt zu werden. Andere Menschen scheinen bereits ihre Kreise zu haben und da ist kein Platz für dich. Andere werden eingeladen und du siehst, wie sie sich treffen und du bist nicht dabei. Du wusstest noch nicht mal, dass diese Feier stattfindet. Und du stehst daneben und fragst dich, was stimmt mit mir nicht? Kennst du das? Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus sagt nicht, weil du mir gezeigt hast, wie interessant du bist, wie liebenswürdig du bist, wie geistlich du bist. Deshalb wähle ich dich. Deshalb überlege ich, ob ich dich in meine Nähe lasse. So ist Jesus nicht. Er kennt dich längst. Nicht nur die Seiten, die du zeigst, die du postest. Er kennt die Momente, in denen du selbst kein guter Freund bist. Und dennoch wendet er sich dir zu. Das ist Jesus. Jesus stirbt nicht für Menschen, die sich bereits als vollkommen treue Freunde erwiesen haben. Das hat keiner von uns getan. Sondern seine Freundschaft beginnt mit seiner unverdienten Liebe für dich und für mich, die aus Menschen, die fern waren, auf einmal Freunde macht. Das hat er gemacht. Und vielleicht hast du erlebt, und ich habe das erlebt, immer wieder und dann, als ich Pastor geworden bin, verstärkt, wie Menschen kommen und Freundschaften zerbrechen. Und vielleicht kennst du viele Menschen und merkst trotzdem, eigentlich kennt mich niemand. So wirklich kennt mich niemand. Dann hör auf diese Zusage Jesu. Ich nenne euch Freunde, sagt Jesus. Ich nenne euch Freunde. Und in diesem Bibeltext heißt es dann nicht, und weil ich euch meine Freunde nenne, braucht ihr keine anderen Freunde mehr. Ne? Das steht da nicht. Sondern vielmehr führt seine Freundschaft zu uns dazu, dass wir gute Freunde sein können. Und in Johannes 15, Vers 17 sagt er deshalb, hey, weil ihr meine Freunde seid, liebt einander. Weil ihr einen guten Freund bereits habt, den besten Freund an eurer Seite, mich, könnt ihr ein guter Freund sein, liebt einander. Jesus ist der Freund, der uns zuerst liebt und dadurch uns befähigt, anderen ein Freund zu werden. Und vielleicht bist du dankbar für gute Freunde. Vielleicht hast du das und sitzt hier und sagst, hey, danke für diese Erinnerung, für all das, was du gesagt hast, Philipp. Ich bin so froh, ich hab das. Lucky you. Du gehörst zu den wenigen, die das sagen können. Weißt du, und wenn du das hast, dann sag's deinem guten Freund, wie dankbar du bist für ihn, was er dir bedeutet. Halt dir Zeit frei für ihn oder für sie. Nimm eine 15-minütige Sprachnachricht auf. Was auch immer du tun kannst, um diesen guten Freunden, jetzt wo du weißt, wie rar das ist, zu sagen, danke, dass du mein Freund bist. Aber vielleicht gehörst du zu der Mehrheit, die sagen, ich hab das nicht. Ich fühle mich einsam. Dann beginn nicht mit dem Anspruch, loszuziehen und jetzt deinen besten Freund einfach zu finden. Sondern bitte Gott, dir einen Menschen zu zeigen, dem du einen ersten Schritt entgegengehen kannst. Wo du, wie Christus gesagt hast, anfängst zu investieren in das, von dem du nicht weißt, ob das mal was wird. Aber vielleicht schenkt Gott das. Und der Kaffee, mit dem du jetzt losziehst und sagst, magst du mit mir einen Kaffee trinken? Oder der Spaziergang oder die Nachricht führt zum Meer und du lässt nicht nach. Vielleicht merkst du aber auch, okay, ich habe gute Freunde oder ich habe sie nicht und Gott muss sie mir schenken. Vielleicht merkst du auch, vielleicht wäre es gar nicht so gut, wenn mir Gott jetzt Menschen an die Seite stellt, weil ich bin selbst noch kein guter Freund. Frag nicht nur, warum findet mich niemand, sondern frag auch, wie kann ich besser zuhören? Wo muss ich lernen, die Grenzen des anderen mehr zu respektieren? Wo muss ich lernen, ihm oder ihr mehr Raum zu geben? Vielleicht kannst du dir helfen lassen von Gott, dass er dir hilft, ein guter Freund zu sein, bevor du losziehst und den ersten Schritt machst. Hey, der 19-jährige David, der hat gesagt, mir reichen ja schon 2, 3 Leute, mit denen ich reden kann, denen ich vertrauen kann. Und vielleicht triffst du genau auf solche Menschen hier in Bremen, die auf der Suche sind. Vielleicht sitzt du sogar neben einem Menschen, der auf der Suche ist. Könnte ja sein. Vielleicht bist du selbst einer von diesen Menschen, die alles versuchen. Hey, wie es wäre, wenn unsere Gemeinde ein Ort wäre, wo Menschen nicht nur freundlich begrüßt werden, weil das können wir richtig gut, danke an das Welcome-Team, sondern wo Menschen auch Freunde finden. Wo Freundschaften entstehen. Was wäre, wenn in unseren Freundeskreisen noch ein Platz frei ist, wir einen Platz schaffen? Was wäre, wenn wir nicht nur darauf warten, dass jemand im Café den Anfang macht, sondern wir selbst den ersten Schritt gehen? Ich wünsche uns das, dass wir uns aufmachen und dass über alledem, was uns bisher gelungen ist an Freundschaft oder was auch gescheitert ist, was wir gewonnen haben, vielleicht auch wieder verloren haben, steht als Zusage Jesu, ich habe euch Freunde genannt. Und ob Menschen gehen oder kommen, diesen Freund hast du, wenn du ihn hast, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Das kannst du jederzeit tun, das kannst du hier nach diesem Gottesdienst tun. Dann hast du einen Freund, der dich nie mehr verlässt. Und weil er uns zuerst Freunde genannt hat, können wir lernen, Freunde zu sein, Freunde werden, die gemeinsam durchs Leben und gemeinsam auf ihn zugehen. Und das wünsche ich uns von Herzen. Amen. Ich bete. Herr, und du siehst jeden Einzelnen von uns hier. Und wir danken dir, dass du, wenn wir unser Leben dir anvertrauen, Jesus, dass du sagst, du bist mein Freund. Wir dürfen uns Freunde Gottes nennen. Wir dürfen Freundschaft haben mit dem Herrn der Herren, dem König der Könige, dem Schöpfer aller Welt. Was für ein Privileg. Herr, wir danken dir dafür, dass wir diese Freundschaft haben können, dass du uns zuerst deinen Freund genannt hast. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, dass aus dieser Freundschaft heraus wir uns aufmachen, Freundschaft zu suchen, weil wir sie brauchen. Schenk du da jedem Einzelnen Mut. Lass uns mutig den ersten Schritt machen. Lass uns mutig die Ebene der Oberflächlichkeit verlassen und tiefer gehen. Lass uns mutig sein, indem wir investieren, vielleicht in eine Person investieren, die du uns heute gezeigt hast, die du uns jetzt zeigst, vor unserem inneren Auge. Wo wir investieren in etwas, wo wir nicht wissen, wird es eine Freundschaft oder nicht? Und Jesus, ich bitte dich für jeden, der einsam ist, der sagt, ich gehöre zu der Mehrheit, die das nicht sagen kann. Ich habe 2, 3 gute Freunde, denen ich alles sagen kann, die ich um 2 Uhr nachts anrufen kann und die parat stehen. Hilf, dass du uns schenkst, dass wir lernen, gute Freunde zu sein. Dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht aus der Enttäuschung heraus resignieren, sondern dass wir uns aufmachen. Und dass wir vielleicht den ersten Schritt machen, auch indem wir unsere Häuser öffnen. Indem wir die Freundeskreise, in denen wir sind, die vielleicht mehr Bekanntenkreise sind, aufmachen. Zeig du jedem Einzelnen hier, wo dann noch ein Platz geschaffen werden kann, ein Platz frei werden kann. Herr, wir wünschen uns, dass wir nicht nur eine Gemeinschaft sind, wo wir nebeneinander sitzen in einem Raum, sondern dass wir echte Gemeinschaft erleben, weil du sie stiftest, weil wir uns wahrnehmen, weil wir danach fragen, wie es uns wirklich geht und Platz machen in unserem Leben für einen weiteren Menschen, Herr. Wirke du das in unsere Mitte. Das ist unser Gebet, das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.